Muss es sein? Der Konzertpodcast des RSB mit Katharina Neuschäfer.
Es sind Geschichten vom Meer und seinen Gezeiten. Geschichten von Helden und Außenseitern, die das RSB unter der Leitung von Wassily Petrenko an diesem Konzertabend erzählt. Benjamin Brittens Four Sea Interludes machen den Auftakt an der englischen Küste. Danach dreht das RSB den musikalischen Globus weiter nach Asien zu den Märchen aus Tausend und einer Nacht, erzählt von Scheherazade. Hier einmal in der Version von Maurice Ravel mit der Mezzosopranistin Véronique Jeans und zum Abschluss tritt Scheherazade noch einmal auf in der sinfonischen Suite von Nikolai Rimsky-Korsakow. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Muss es sein. Benjamin Britten hat Salzwasser in den Adern. Das spürt man bei jedem Ton. Die Four Sea Interludes sind vier Stücke für Orchester. Und in ihrer Urform gehören sie eigentlich in die Oper Peter Grimes, die Benjamin Britten 1945 geschrieben hat. Hier sind sie quasi die Zwischenspiele zwischen den einzelnen Akten. Und schon sind wir bei der Handlung dieser Oper. Peter Grimes ist Fischer in einem Atlantikdörfchen und Außenseiter. Er wird verdächtigt, für den Tod eines kleinen Jungen verantwortlich zu sein, der bei ihm ausgeholfen hat. Eigentlich sind es sogar zwei Jungen. Die Dorfgemeinschaft ist mit Vorverurteilungen schnell dabei und am Schluss versenkt sich Peter Grimes selbst im Meer. Inwieweit er wirklich schuldig ist, bleibt offen. Viel wichtiger für uns aber ist auch, was in ihm vorgeht. Denn genauso wie Komponist Britten hat auch Peter Grimes Salzwasser in den Adern und daher spiegelt sich sein Seelenzustand in der Beschaffenheit des Meeres. Was ihr hier hört, ist das erste der vier Interludes und trägt den Titel Dawn, also Morgendämmerung. Und es beginnt gleich mit dieser kalten, sehr hohen Figur in den Streichern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich lässt es frösteln. Wellenbewegungen in den Klarinetten, wenn ihr genau hinhört, dann könnt ihr auch Seevögel am Himmel erkennen. Und dann setzen die Blechbläser ein. Ja, der Atlantik ist tief und dunkel und gar nicht mal so ungefährlich. Ebenso ist es mit Peter Grimes. Die Dorfbewohner finden, so ganz aus dem Bauch raus, dass Peter Grimes grausam ist und überhaupt. Nach außen lässt er sich nichts anmerken. Aber denken wir an die Blechbläser. Und gleichsam wird die Gesellschaft ihrerseits zur Gefahr für Grimes. Das alles steckt in dieser Musik. Kirchenglocken läuten den Sonntagmorgen ein im Fischerdorf. Die Holzbläser und Streicher spielen so ein hüpfendes Motiv. Das sind die Dorfbewohner, die unterwegs sind zur Kirche. Währenddessen rollt das Meer ununterbrochen wie eine Dampfmaschine. Ein immer wiederkehrendes Motiv. Am besten gefällt mir diese Stelle. Hier hört es sich so an, als würde man von draußen einen Kirchenchoral hören, während die Glocken läuten und der Wind weht. Ehrlich, man ist vor Ort. Im dritten Interlude, Moonlight, ist es Nacht geworden. Das Meer schwappt ruhig gegen die Küste, aber es ist immer präsent wie ein Herzschlag. Die Holzbläser zaubern Lichtreflexe auf die Wellen. Harmonisch legt Britten sich nicht auf eine Tonart fest, sondern er schimmert dazwischen. Er lässt die Klänge offen und das macht dieses Mondlichtgefühl. Am Ende verweht dann die Musik. Und jetzt kommt der Showdown. Ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik. Es stürmt. In der Oper ist inzwischen das zweite Kind tot und Peter Grimes wird aufgefordert, in den Sturm hinauszurudern. Wo Britten zuvor noch klaren Dissonanzen aus dem Weg gegangen ist, sind sie hier vorhanden. Wir haben eine treibende Bewegung in den Streichern, denn die Wellen gehen ja hoch. Das Schlagwerk, Pauken und große Trommel hängt wie dunkle Wolken über dem Orchesterklang. Am schlimmsten aber ist eigentlich der Schluss. Peter Grimes hat sich also ertränkt. Aber die Dorfgemeinschaft, die ist jetzt wieder zufrieden und kehrt einfach so zum geschäftigen Alltag zurück. Von der stürmischen Atlantikküste geht's jetzt direkt nach Asien. Mit genau diesem dreimaligen Ruf, Asien, beginnt auch gleich eines der berühmten Orchesterlieder von Maurice Ravel. Unter dem Titel Scheherazade hat er drei Gedichte des befreundeten Autors Tristan Klingsor vertont. Und hier flirrt die Sehnsucht nach dem Licht fernöstlicher Länder. Sonne, exotische Klangfarben, raffinierte Rhythmen. Wir sind im Impressionismus. Mit einer Flöte geht's los und mit Pentatonik, also mit Fünftonmusik. Beides sind musikalische Chiffren für Asien. Die Sängerin sagt's aber auch nochmal. Überhaupt ist der Text wichtig. nicht nur inhaltlich, sondern auch rhythmisch. Ein Rhythmiker sei er, sagt Dichter Tristan Klingsor über sich selbst. Und deshalb liest er Ravel seine Verse so lange vor, bis der Groove dann wirklich stimmt. Das kommt wiederum auch Ravel entgegen, denn das Deklamatorische, also das Vortragende, will er unbedingt in seine Musik übertragen und auch den Schlag der französischen Sprache. Und dann natürlich noch die Klangfarben. Ravel gilt als begnadeter Maler mit dem musikalischen Pinsel. Harfe und Tambourin schaffen sofort eine Szenerie, wenn es im Text um Persien und seine Minarette geht. Auch im zweiten und dritten Orchesterlied des Scheherazade-Zyklus dominiert eine sinnlich erotische Atmosphäre. Und die muss die Solistin transportieren. Sie muss mehr sein als eine wunderbare Sängerin, sie muss auch noch Erzählerin sein. Mal flüstern, mal schwärmen, mal hauchen. Sie muss selbst ein bisschen zu Scheherazade werden, zu der ganz großen Erzählerin. Scheherazade hat ja, so sagt die Geschichte, um ihr Leben erzählt. Nacht für Nacht unterhält sie den König von Samarkand mit ihren Abenteuern so gut, dass er weiterhören will. Und solange er das will, behält Scheherazade ihren Kopf. Sie erzählt, der Herrscher hört zu und ein Märchen folgt auf das andere. Soweit, so bekannt die Handlung. Und diese Handlung nutzt auch Nikolai Rimski-Korsakow 1888 für seine symphonische Suite Scheherazade. Und er notiert einige Zeilen dazu in die Partitur. Was zur Folge hat, dass man in dem doch eher martialischen Anfang den grausamen König wiedererkennen kann. Und kurz darauf wird in diesem großartigen Geigensolo die anmutige Erzählerin vorgestellt, die eine Geschichte einleitet. Beide Motive tauchen immer wieder auf und verbinden die einzelnen Sätze der Suite miteinander, eben wie eine übergeordnete Erzählebene. Das Problem ist nur, dass Rimski-Korsakow keine Programmmusik schreiben will, weil das der russischen Auffassung von reiner, selbstbestimmter Kunst zuwiderläuft. Musik soll nur für sich selbst stehen. Und genau aus diesem Grund zieht Korsakow auch die ursprünglichen Überschriften zurück. Also zum Beispiel das Meer und Sindbads Schiff über dem ersten Satz. Natürlich hat man Salzwasser in den Ohren nach dem ersten Satz. Rimski-Korsakow hat ja auch Sindbads Seereise vor Augen, als er diese Musik komponiert. Man hört die Wellen, das Aufsteigen und Fallen des Schiffs. Aber es geht eben nicht darum, detailgetreu alles nachzuerzählen, sondern es ist mehr eine Assoziation. Die ursprünglichen Überschriften sind nur als thematischer Anstupser gedacht. Wunderbar übrigens, wie zwischendurch auch immer noch der König und Scheherazade selbst durchschimmern. Der zweite Satz beginnt wieder mit der erzählenden Solovioline, die diesmal vom Prinzen Kalender berichtet. Das ist ein orientalischer Tanz. Man ist aber so gebannt von dieser Schönheit, dass es wirklich völlig egal ist, wer hier tanzt oder wo oder warum. Willkommen in eurem eigenen Märchen. Lasst euch fallen in den dritten Satz und fühlt, was er bei euch auslöst. Vielleicht ja ein ähnliches Bild, wie Rimski-Korsakow es sich selbst vorgestellt hat. Ein Liebesthema ist das. Der junge Prinz und die junge Prinzessin, das war der Grundgedanke hier. Der Satz ist dreiteilig. Nach dem Liebesthema kommt sowas wie ein verspielter Marsch als Mittelteil und dann nochmal das ganz große Gefühl. Die Melodieführung ist immer so ein bisschen verziert, Harfenklänge sind dabei. Das alles soll diesen Anschein des Orients vermitteln, den man sich im 19. Jahrhundert so vorgestellt hat. Absolute Ohrwurmgefahr. Wobei, das betrifft eigentlich das ganze Werk. Der letzte Satz ist viergeteilt. Das Fest in Bagdad, das Meer, das Schiff zerschellt am Magnetberg und das Finale. Wieder eröffnet Scheherazade und erzählt von einem Fest. Triller, Becken, Tambourin, die einzelnen Instrumentengruppen wirbeln durcheinander und man bekommt das Gefühl, dass es voll und laut ist, aber eben auch farbig. Fließend trägt uns die Musik hinaus aufs Meer, wo es dann auch rasch stürmisch wird. Meine Lieblingsstelle ist das Kentern des Schiffs hier mit diesen wild gewordenen Trompeten. Diese schnellen Läufe in den Streichern, das Massiv der Blechbläser, ja, an denen kann man schon mal zerschellen, und das Schlagwerk. Das macht es nur umso klarer, dass der König am Ende doch noch ein Einsehen hat mit dieser wunderbaren Erzählerin. Zum romantischen Happy End darf Scheherazade ihren Kopf dann doch noch behalten. ihr Motiv und das des Herrschers reichen sich die Hände und aus Misstrauen wird Liebe. Naja, vielleicht. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Konzertabend.